Wir danken dir, Vater, dafür, dass du dich uns zuwendest und dass du uns siehst und dass du uns kennst und dass du uns liebst und dass du ein Wort für uns hast. Du weißt, wo wir stehen, was uns bewegt und du kannst sprechen in unser Leben hinein wie kein anderer. Und das brauchen wir, Herr. Und das wollen wir, Herr. Und wenn unser Herz sich manchmal dagegen strebt, doch tief innen drin wollen wir das, Herr. Deine Stimme hören und dir nachfolgen. Wir möchten dich bitten, durch deinen Geist, Herr, dass du unser Herz heute Morgen triffst, dass du uns begegnest, dass du uns vor Augen gemalt wirst durch dein Wort. Herr, wir lieben dein Wort und wir halten es hoch und wir ehren dich, Herr. Und wir danken dir jetzt für die Zeit darin. Amen. Ihr könnt Johannes 8 aufschlagen. Da kommen wir an eine Textstelle, die im theologischen Raum viel diskutiert ist, weil sie in manchen alten Schriften nicht auftaucht, in anderen alten Schriften, die uns überliefert sind, an einer anderen Stelle auftauchen, sogar manchmal im Lukas-Evangelium. Und deswegen wird immer wieder die Frage aufgebracht, wie diese Textstelle oder wo sie einzuordnen ist. Das nur vorneweg für uns, was ich von ganzem Herzen sagen kann, ohne einen Zweifel, dass diese Textstelle hier Wort Gottes ist, eingehaucht vom Heiligen Geist, inspiriert. Und sie ist so zentral, sie ist so wesentlich und sie transportiert das Kernthema des Evangeliums so passend und so bildlich wie wenige andere Stellen. Sie ist so konform mit den Evangelien und sie fügt sich so perfekt in den Verlauf von dem, was Johannes hier schreibt, ein, dass wir keinen Zweifel haben brauchen, dass Gott heute Morgen durch sie zu uns sprechen kann. Wir begegnen hier an dieser Stelle Jesus in einer Situation. Er ist in Jerusalem und er steht unter starkem Druck. Er wird verfolgt. Es wird gesucht, ihn zu töten. Kurz vorher haben die Obersten der Juden, das heißt Pharisäer und Schriftgelehrte, Diener ausgesandt, um ihn festzunehmen und hinzurichten. Und es ist ihnen nicht gelungen, weil diese Diener umgekehrt sind und gesagt haben, noch nie haben wir jemanden so lernen hören wie den. Wie hätten wir ihn euch ausliefern können? Und es ist interessant zu sehen, wie es zu einer Bewegung innerhalb dieses hohepriesterlichen Rates oder der Oberen der Juden kommt und sich die Frage aufstellt, in welche Richtung bewegen wir uns eigentlich. Und am Ende des Kapitels 7, ab Vers 50, entsteht so ein Gespräch unter ihnen. Und Nikodemus, einer der Pharisäer, die bei Jesus waren, in Kapitel 3 von Johannes und in tiefes, persönliches, intimes Gespräch mit ihm hatten, also er hatte das, bringt eine Frage auf. Da spricht zu ihnen Nikodemus, der bei Nacht zu ihm gekommen war und der einer der ihren war. Richtet unser Gesetz einem Menschen, es sei denn, man hat ihn zuvor selbst gehört und erkannt, was er tut? Sie antworteten und sprachen zu ihm, bist du etwa auch aus Galiläa? Forsche nach und siehe, kein Prophet ist aus Galiläa hervorgegangen. Und so ging jeder in sein Haus. Die Obersten der Juden stehen in einer Entscheidung, in einem Entscheidungsprozess. Und sie sind sich uneins, ob sie Jesus hinterlistig und im Geheimen und im Verborgenen hinrichten sollen, oder ob sie es auf die Art und Weise tun sollen, wie ihr Gesetz es verlangt. Ihm zu begegnen und ihn zu überführen von Schuld. Ihr Problem ist, sie finden keine Schuld an ihm. Sie suchen, aber sie finden keine Schuld an ihm. Und deswegen haben sie diesen ersten Weg, ihn in einen Hinterhalt zu locken und ihn im Verborgenen umzubringen, bis jetzt verfolgt. Und Nikodemus bringt diesen gerechtfertigten Einwand ein und sie kommen zum Nachdenken. Und jetzt kommen wir an eine Stelle hier in Kapitel 8, wo sie versuchen, diesen Weg zu gehen, der er ihnen vorgeschlagen hat, weil das, was er sie angemahnt hat, Er sagt, wir müssen überhaupt erst mal wissen, ob er schuldig ist. Und so versuchen sie ihn in die Enge zu treiben, ihm eine Falle zu stellen und ihn in eine Sackgasse zu bringen. So, dass er sich entweder selbst seinen Dienst entreißt oder sie ihn anklagen können, um ihn hinzurichten. Und das ist die Situation, das ist das Spannungsfeld. Und Jesus weiß darum. Wir fangen an, Kapitel 8 zu lesen, Jesus aber ging an den Ölberg. Ich finde das so krass zu sehen, dieser Kontrast, diese Pharisäer in ihrem Stolz, religiös und fromm, gehen in ihre Häuser in Ruhe und planen den Mord eines unschuldigen Menschen. Und er, ich kann mir vorstellen, dass er es nicht mal gewagt hat, in der Stadt zu bleiben, weil er nicht wusste, was das nachts passieren würde. Er zieht sich zurück, er geht außerhalb der Stadt an den Ölberg, er versteckt sich. Er ist wie ein Aufsätziger, wie ein Verbrecher. Und in 2 sehen wir trotzdem sein Herz. Und früh am Morgen kam er wieder in den Tempel. Er lässt sich nicht einengen. Er lässt sich nicht bedrängen. Er lässt sich nicht verbieten, die Wahrheit zu sprechen, für die Gott ihn gesandt hat, um sie in diese Welt zu bringen. Und er kommt und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Das ist sein Herz. Mein Leben ist in Gefahr. Egal, ich bin gekommen, um mein Leben in Gefahr zu bringen. Ich bin gekommen, um mein Leben zu geben. Ich bin gekommen für diese, die hier sitzen, damit sie das Wort Gottes hören. Da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war, und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Ich weiß nicht, wie das war. Ich interpretiere das jetzt einmal für uns hier. Ich male das im Bild ein bisschen aus. Ich weiß, das steht hier nicht im Text, aber es hilft uns vielleicht, die Situation so ein bisschen zu verstehen. Jesus sitzt dort und lehrt. Die Leute sind wahrscheinlich still und hören zu. Es ist alles ruhig um ihn. Und ich weiß nicht, was in dieser Frau vor sich ging, aber ich kann mir vorstellen, dass man ihre Schreie schon von Ferne gehört hat. Da treten diese Pharisäer in ihren religiösen Gewändern, stolz und hoch erhoben, mitten in die Mitte dieser Leute, die gerade gelehrt werden. Und sie zehren wahrscheinlich diese Frau, wahrscheinlich tun sie es nicht mal selber, weil sie sich dafür zu schade sind. Sie haben Leute, die diese Frau in die Mitte zehren. Und wir haben hier eine Frau, die, wenn sie wirklich, wie sie sagen, bei der Tat erwischt waren, wahrscheinlich halbnackt ist, bloßgestellt. Und sie nehmen diese Frau und sie zerren sie in die Mitte und stellen sie bloß vor all den Leuten, die da sind. Vielleicht kannte sie welche von denen, die da saßen. Wir müssen uns vorstellen, was in ihr vorgeht. Wie gedemütigt und zerrissen innerlich. Ich versuche nicht, diese Frau zu rechtfertigen in dem, was sie getan hat. Das Wort Gottes ist klar. Und es ist wichtig, dass wir diesen Fokus haben hier. Sie hat sich in ihrem Lebensstil gegen Gott erhoben. Sie hat rebelliert. Sie hat ihren eigenen Weg gewählt. Sie ist den Weg gegangen und der Lohn der Sünde ist der Tod. Ich will nicht rechtfertigen, was sie getan hat. Und dennoch sehen wir hier einen Kontrast zwischen dem, was die Pharisäer tun, und dem, was Gottes Herz, was Jesu Herz in dieser Situation ist. Für die Pharisäer ist sie ein Mittel zum Zweck. Sie ist ein Gegenstand, der ihnen dient, ihr Ziel zu verfolgen. Diese Obersten der Juden, die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die dafür eingesetzt waren, das Volk zu lehren und zu Gott hinzuführen, ihnen das Wesen Gottes zu zeigen. Sie sind es hier, die diese Frau mitten in die Menge reißen und zerren und sie bloßstellen. Sie beschuldigen sie, dass sie Ehebruch begangen hat und dabei sind sie es, die diese Frau hier missbrauchen und vergewaltigen für ihren Zweck. Und sie sind völlig blind dafür. Sie treten an Jesus heran und sagen: Meister, ehrlich? Was für Heuchler, oder? Sie suchen seinen Tod, sie kommen, um ihm eine Falle zu stellen und sie sprechen ihm an mit einem frommen Meister. Ihr Herz ist so verdorben und so verkehrt. Sie kommen eigentlich, um in einen geistlichen Cagefight einzusteigen. Sie wollen mit Jesus ringen. Sie wollen ihn zu Boden bringen. Die Sache ist, er lässt sich gar nicht ein auf sie. Er begibt sich nicht auf ihr Niveau. Er steigt nicht mit ihnen in den Ring. Sie werden sich selber schlagen. Sie werden mit etwas in den Ring steigen, das sie nicht bezwingen können. Ich finde es krass, wie bereitwillig sie das Gesetz verdrehen. Wir sehen in dem mosaischen Gesetz, dass es rechtmäßig ist, eine Ehebrecherin zu steinigen. Aber das mosaische Gesetz sagt, dass sowohl Frau als auch Mann gebracht werden sollten und gesteinigt werden. Wo ist denn hier der Mann? Das Gesetz ist für sie nur ein Mittel zu Zweck. Sie zerren diese Frau hier rein und wir wissen gar nicht, was mit dem Mann ist. Ist ihnen auch völlig egal. Den haben sie wahrscheinlich ziehen lassen. Vielleicht war es einer ihrer Freunde oder ein hohes Tier. Ihnen kam die Gelegenheit hier passend, jemanden zu finden. Und sie bringen, sie denken es zumindest, Jesus in die Bredouille. Und sie sagen in Vers 5, im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst nun du? Sie geben Jesus zwei Optionen. Sie sagen ihm, entscheid dich für die Sünderin oder für das Gesetz. Aber egal was du machst, du schießt dir ins eigene Bein. Wenn du dich fürs Gesetz entscheidest und sagst, ja, Mose hat recht, sie gehört gesteinigt, dann stellst du dich gegen die, die du gerufen hast. Dein ganzer Dienst, die letzten 2,5 Jahre, zerfallen in Schutt und Asche. Denn du bist gekommen und hast gesagt, ich bin nicht gekommen, um den Gerechten zur Buße zu rufen, sondern den Gottlosen. Ich bin nicht da, damit die Gesunden einen Arzt haben, sondern ich bin gekommen für die Kranken. Ich bin da, um die Blinden zu heilen. Ich sitze mit den Zöllnern und Sündern. Ich gehe zu denen, die ihr verstoßen habt. Ich bin gekommen, nicht um zu richten, sondern um zu retten. Wenn Jesus sich hier zu dem Gesetz stellt, so wie sie das fordern, dann macht er alles zunichte, wofür ihr 2,5 Jahre gearbeitet hat. Dann macht er alles zunichte, wozu Gott ihn gesandt hat. Wenn er sich auf der anderen Seite zu der Sünderin stellt und sie freispricht, dann gibt er ihnen allen Grund, ihn rechtmäßig zu Gericht zu führen und ihn zu steinigen. Denn dann ist er ein Gesetzesbrecher. Sie denken, sie haben ihn. Es ist interessant zu sehen, wie Jesus hier reagiert. Er funktioniert völlig außerhalb ihres religiösen Spektrums. Die Art und Weise, wie sie denken, ist ihnen völlig fremd. Sie haben nicht mal angefangen zu begreifen, wer dieser ist, was das Evangelium ist, was er bringt. Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Das ist eine sehr interessante Stelle hier im Wort Gottes. Es gibt viele Ideen, viele Auslegungen. Viele Theologen haben sich große Gedanken dazu gemacht, was das hier bedeutet, was Jesus hier tut. Ich finde es erstmal sowas von erfrischend zu sehen, wie er sich überhaupt nicht auf diesen intellektuellen Kampf mit ihnen einlässt. Wie er gar nicht einsteigt in eine hitzige Diskussion. Wie er die Wucht ihres Schlages völlig abfängt und sie ins Leere laufen lässt. Ich meine, das muss die Jungs innerlich so zur Weißglut gebracht haben, oder? Hier kommen sie triumphierend, haben es alles vorbereitet, diesen Plan geschmiedet und denken, sie hätten ihn in die Ecke gedrängt. Er müsste jetzt zittern vor ihnen und stottern und wüsste nicht, was er sagen sollte. Und alles, was er macht, ist, sich in aller Seelenruhe hinzuknien und in die Erde zu schreiben. Die Jungs müssen auf der Palme sein, ehrlich. Ich will auf drei mögliche Ideen, was das hier bedeuten könnte, eingehen, einfach um uns ein Bild zu schaffen, was Jesus hier eigentlich macht. Manche sagen, und es gibt zwei Stellen, jetzt kurz danach kniet er sich wieder und schreibt ein zweites Mal. Manche sagen, dass beim ersten Mal, und das ist einfach eine Idee, das hat jetzt keinen biblischen Kontext in dem Sinne, dass man das jetzt mit irgendeinem Vers belegen könnte. Aber manche sagen, haben die Idee, es könnte sein, dass er das erste Mal sich hinbeugt und langsam ihren Namen in den Sand schreibt, von jedem Einzelnen, der da kommt, um diese Frau anzuklagen. Und als sie weiter wüten und weiter Anklage erheben, fängt er langsam an, ihre Schuld und ihre Sünde in den Sand zu schreiben, für jeden dort zu sehen, der da steht. Es gibt eine andere Möglichkeit, das zu interpretieren. Und die bewegt mich, weil ich darin Gottes Herz sehe. Sie bringen hier diese Frau und stellen sie öffentlich bloß, halbnackt, mitten in der Menschenmenge. Alle Augen sind auf sie gerichtet. Alles ist stumm. Sie ist voller Scham, total gedemütigt. Und als dieser Christus sich in die Erde kniet, zieht er allem Aufmerksamkeit auf sich. Die Blicke sind auf ihn gerichtet. Jeder fragt sich, was macht er? Und ich glaube, mit seiner Tat kann es sehr gut sein, dass er sie entlastet hat und aus dem Mittelpunkt gezogen hat. Er kniet sich dahin und er selbst wendet seine Augen ab von ihr. Er schaut sie nicht an. Er stellt sie nicht bloß. Er ergötzt sich nicht an ihrer Schande. Eine andere Möglichkeit, das auszulegen, ist, steht in Jeremia 17. Jeremia 17, Vers 13 sagt: Herr, du Hoffnung Israels. Das ist ein guter Anfang. Aber dann kommt: Alle, die dich verlassen, müssen zu Schanden werden. Ja, die, welche von mir weichen, werden auf die Erde geschrieben werden. Denn sie haben den Herrn verlassen, die Quelle lebendigen Wassers. Alle, die dich verlassen, müssen zu Schanden werden. Ja, die, welche von mir weichen, werden auf die Erde geschrieben werden. Denn sie haben den Herrn verlassen, die Quelle lebendigen Wassers. Vielleicht schrieb Jesus diesen Vers in den Sand, um ihnen zu zeigen: Jungs, ihr seid so fern von Gott. Dieser Gott, auf den ihr euch beruft, ihr habt ihn verlassen. Und nachdem er sich seine Zeit genommen hat und alles still geworden ist, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Er ist nicht mit ihnen in den Ring gestiegen. Er zeigt ihnen auf: Jungs, ihr seid selber in den Ring gestiegen. Ihr seid diejenigen, die hier ankommen mit dem Gesetz. Und ihr tut so, als wenn es ein Werkzeug in eurer Hand wäre, was ihr nutzen könntet, wie es euch gefällt. Ihr tut so, dass das Gesetz Gottes euer Tool ist, um andere zu richten und zu verurteilen. Ihr stellt euch über das Gesetz. Jungs, ihr steht selber unter dem Gesetz. Bis eben dachtet ihr, ihr könntet dieses Gesetz kontrollieren und für euch nutzen. Ich sage euch, ihr steht selber mit dem Gesetz im Ring. Hebt doch den Stein auf, wenn du ohne Sünde bist, und wirf. Lasst uns mal zu Römer blättern. Römer 2. Paulus legt das aus. Es ist, als wenn er eine Auslegung zu diesem Text hier schreiben würde. Und es ist wichtig, dass wir uns Gedanken machen und uns fragen: Sind wir vielleicht so? Haben wir uns abgekoppelt vom Gesetz und sind der Meinung, wir könnten uns darüber erheben und es benutzen? Sind wir die vielleicht, die durch die Gegend laufen, um das Gesetz benutzen, um uns selbst zu rechtfertigen, mit dem Finger auf anderen zu zeigen und zu sagen: So ein Sünder wie Sie bin ich nicht? Sind wir diejenigen, die Leute in den Mittelpunkt reißen und auf sie zeigen, um von unserer eigenen Sünde abzulenken? Rechtfertigen wir uns vor Gott, indem wir auf andere schauen und sagen: Ehebrecher bin ich nicht. Mörder bin ich nicht. Wir müssen unser Herz durchsuchen. Wir müssen diese Verse in Römer 2 auf uns wirken lassen, wo Paulus schreibt, ab Vers 1, darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entspricht, entsprechend über die ergeht, welche so etwas verüben. Denkst du etwa, o Mensch, der du die richtest, welche so etwas verüben und doch das Gleiche tust, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Das ist theologisch ausgesprochen das, was Jesus den Jungs in einem Satz gesagt hat. Wenn du ohne Sünde bist, dann wirf doch den ersten Stein. In Vers 17 von Römer 2 geht es weiter. Da steht: Siehe, du nennst dich ein Jude und verlässt dich auf das Gesetz und rühmst dich Gottes und kennst seinen Willen und verstehst zu prüfen, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist. Und das trifft sehr perfekt auf die Pharisäer und Schriftgelehrten hier zu. Und du traust dir zu, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in der Finsternis sind, ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, der den Inbegriff der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat. Nun also, du lehrst andere, dich selbst lehrst du aber nicht. Du verkündigst, man solle nicht stehlen und stiehlst selber. Du sagst, man solle nicht Ehe brechen und brichst selbst die Ehe. Wow, oder? Wir müssen begreifen, dass jeder einzelne von uns heute Morgen hier unter diese Worte fällt. Römer 3. Keiner ist gut, nicht einer. Nicht einer von uns ist gerecht. Keiner hat Gott gesucht. Zurück in Johannes 8, Vers 8. Und er bückte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus, angefangen von dem Ältesten bis zu den Geringsten. Und Jesus wurde alleine gelassen und die Frau, die in der Mitte stand. Johannes 5, Vers 45 sagt, und da spricht Jesus zu den Pharisäern, denkt nicht, dass ich euch bei dem Vater anklagen werde. Es ist einer, der euch anklagt, Mose, auf den ihr eure Hoffnung setzt. Sie setzen ihre Hoffnung auf Mose und auf das Gesetz. Und sie müssen hier beschämt gehen und erkennen, sie sind mit Mose in den Ring gestiegen. Das Gesetz, was sie als Waffe gegen diese Frau angeführt haben, das ist das Gesetz, was mit ihnen im Ring steht, und sie haben den Kampf schon längst verloren. Jeder von uns hier heute Morgen hat diesen Kampf schon längst verloren. Jeder von uns ist schuldig. Die Frage ist doch eigentlich, mit wem identifizieren wir uns hier in dieser Geschichte? Wo siehst du dich? Bist du einer der Pharisäer, der seine eigene Gerechtigkeit hochhält, der andere verdammt, um über seine eigene Sünde hinwegzutäuschen? Bist du vielleicht einer von den Zuschauern, die sich bis jetzt noch gar nicht zu Wort gemeldet haben und der Meinung sind, sie könnten sich hier geschickt raushalten und das Ganze von außerhalb betrachten? Der Meinung ist, hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Doch, es hat was mit dir zu tun. Oder bist du die Ehebrecherin? Das Evangelium ist hart. Es lässt dir nämlich keine andere Wahl als diese drei Optionen. Aber lasst uns mal diesen Jesus angucken. Er geht mit der gleichen Sünderin um. Und er hat zu diesem Zeitpunkt auch nicht gesagt, Jungs, ihr habt gar nicht recht, das verdient gar nicht den Tod, was sie getan hat. Er hat nicht gesagt, nein, das sagt das mosaische Gesetz nicht. Er hat nicht gesagt, sie ist frei von Schuld. Nein, das hat er alles nicht gesagt. Er hat ihnen nicht widersprochen. Er hat ihnen stillschweigend recht gegeben. Das Gesetz verklagt diese Frau. Das Gesetz verklagt uns. Und der Sündelohn ist der Tod. Und das, was diese Frau ernten müsste, aufgrund ihres Vergehens, ist der Tod. Das, was du, was wir ernten als Menschen, ist der Tod. Und hier sind diese Ankläger, die diese Frau hereingezerrt haben, die sie bloßgestellt haben, die sie angeklagt haben, die sie als ein Objekt, als ein Mittel zum Zweck benutzt haben. Und hier ist der Christus, der ihre Schande nicht angeguckt hat, der ihre Ankläger verstummen lassen hat, der alle andere aus der Situation herausgebracht hat. Er steht alleine vor ihr. Sie steht hier. Vor ihrem Christus, vor ihrem Retter. Er steht da. Er hat nicht mal einen Stein in die Hand genommen. Er ist der, der ohne Sünde ist. Wenn hier jemand ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Wenn jemand den Stein hätte werfen dürfen, dann dieser Christus, dann Jesus. Aber er hat nicht mal einen Stein aufgehoben. Sie steht hier vor ihm, alleine, vor ihrem Retter, vor dem, der sie freigesprochen hat. Da richtete sich Jesus auf, und da er niemanden sah als die Frau, sprach er zu ihr, Frau, wo sind jene, deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach, niemand, Herr. Wow, was für eine wunderschöne Situation, oder? Hier ist der Lebendige, der ewige Gott. Derjenige, der dieses Gesetz gegeben hat, auf das sich die Pharisäer berufen haben. Sie steht hier vor ihrem Schöpfer, gegen den sie gesündigt hat, den sie verlassen hat, den sie angespuckt hat mit dem, was sie getan hat, gegen den ihr Herz sich gewandt hat. Sie steht hier vor ihm. Und er sagt, so verurteile ich dich auch nicht. Gehe hin und sündige nicht mehr. In Johannes 3 hat Jesus zu Nikodemus gesagt, Johannes 3 ab Vers 17, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Jesus ist gekommen vor 2000 Jahren nicht, um dich zu richten. Er ist gekommen, um dich freizusprechen, wie diese Ehebrecherin. Er ist gekommen, um deine Ankläger zu überführen und wegzuschicken. Er ist gekommen und er hat sich gestellt zwischen dich und zwischen den, der Anklage erhoben hat, rechtmäßig gegen dich. Er ist gekommen und er hat den Ankläger zum Schweigen gebracht. Und er steht vor dir und er sagt, so verurteile auch ich dich nicht. Ich bin nicht gekommen, um zu richten. Ich bin gekommen, um zu retten. Aber diese Stelle geht weiter in Vers 18. In Johannes 3, Vers 18. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet werden. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Ich sage dir, du stehst unter Anklage heute Morgen, wenn du diesen Christus noch nicht kennengelernt hast. Und es ist eine rechtmäßige Anklage. Und es ist eine Anklage, die zu ihrer Ausführung kommt, wenn du diese Welt verlassen wirst. Es gibt aber jemanden, der sich dazwischen stellen möchte, der für dich eintritt. Und jetzt zurück zu dieser Frage, wer bist du? Das fällt nicht leicht für uns als Menschen anzuerkennen und zu sagen, ja, ich bin diese Ehebrecherin. Sich zu demütigen und zu sagen, ja, ich habe versagt und ich bin ein Ehebrecher. Ich bin ein Sünder. Und wenn wir als Christen das nicht sagen können, dann haben wir das Evangelium nicht verstanden. Und auch nach 20 oder 30 Jahren, die du mit Christus gehst, musst du diese Geschichte hier vor Augen haben. Und am besten sollte dein Herz innerlich zerbrechen und denken, wer bist du? Dieser Fürsprecher, dieser Retter, der in mein Leben getreten ist. Und die Anklage abgewandt hat, der sich dazwischen gestellt hat, der meine Scham und meine Schande von mir genommen hat, der mich ins Freie geschickt hat. Ich will dich lieben. Ich will dich kennen. Ich will dir nachfolgen. Wenn das uns nicht ins Herz geht, dann haben wir das Evangelium nicht verstanden. Wir sind diese Ehebrecherin. Lasst uns Römer 8 aufschlagen und damit zum Ende kommen. Ich sage dir heute Morgen, wenn dein Herz begriffen und ergriffen hat, in welcher Situation du stehst, wenn du begriffen hast, unter welcher Anklage du stehst, und ich deute dir diese Geschichte geistlich, dieser Ankläger ist der Widersacher und er zerrt dich vors Gesetz ins Gericht und er will deinen Tod und er stellt dich bloß
und er beschämt dich und er demütigt dich. Und er will dir einreden heute Morgen und sagen, du bist hoffnungslos verloren. Das Beste, was du tun kannst, ist, über deine Schuld hinweg zu leugnen, dich zu verstecken, im Verborgenen zu bleiben, sie kleinzureden, vielleicht dich als Pharisäer auszugeben und auf andere niederzuschauen, die noch größere Sünder als du sind. Der Teufel will dich in diese Ecke drängen. Ich sage dir, Gottes Evangelium sagt dir heute Morgen, bekenne dich als Ehebrecherin. Weil wenn du das tust, dann hast du jemanden, der für dich in die Bresche tritt. Dann hast du einen, der deine Anklage abwehrt. Und das ist das, was Römer 8 sagt. Was wollen wir nun, ab Vers 31, Römer 8, 31, was wollen wir nun hierzu sagen? Paulus ist überwältigt. Was kann man dazu sagen? Ich finde keine Worte, das zu beschreiben. Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Wer will gegen dich Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Das ist die Hoffnung des Evangeliums. Heute Morgen, für dein Leben, vielleicht zum allerersten Mal. Ich weiß nicht, wie es in der Geschichte dieser Frau weiterging. Es kann sein, dass Johannes das bewusst offen ließ, um diese Frage uns zu überlassen und uns zu fragen, wie geht es in unserer Geschichte weiter. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie das nie vergessen hat. Vielleicht ist sie, hat sie alles stehen und liegen lassen und ist diesem Jesus nachgefolgt. Vielleicht hat es gebraucht, bis sie gesehen hat, wie er am Kreuz starb und sie begriff, dass den Tod, den sie eigentlich verdient hat, der Kopf, der gefordert wurde, dort, damals, als sie bloßgestellt wurde und er für sie eintritt, dass er ihn bezahlt hat, weil dieser Preis musste bezahlt werden. Gott hat den Lohn der Sünde eingefordert, den Tod, und sie hat vielleicht begriffen, eines Tages, ich durfte freigehen, weil er sein Leben für mich hinlegte. Die Frage an uns ist heute Morgen, was machen wir damit? Hören wir diese Worte des Christus, die nachhalten in ihren Ohren, geh hin und sündige nicht mehr? Wir lassen das oft so bedrängend an unser Herz kommen, weil wir wissen ganz genau, dass wir das aus unserer eigenen Kraft nicht können. Ich glaube, was Jesus ihr mit auf den Weg gab, war diese Frage in ihrem Herzen, die sie dann, wenn sie es getan hat, begriff, nachdem er gestorben und auferstanden ist, dass es Gott ist, der in ihr leben möchte. Dass es nicht ihre eigene Gerechtigkeit ist. Dass es nicht ihr eigenes Streben, dass es nicht ihr eigenes Wirken ist, sondern dass es eine Umkehr ist von ihrem alten Leben zu diesem Gott hin, der ihr Leben geben kann. Dass sie eine Erneuerung erfährt, das, was die Bibel uns sagt, was Jesus zu Nikodemus sprach, du musst von Neuem geboren werden. Das, was Paulus sagt, es muss etwas Neues in uns geschehen, eine neue Schöpfung, eine neue Natur. Das, was Jesus über seine Jünger sagte in Johannes 17, sie sind nicht von dieser Welt. Wenn du diesen Christus kennenlernst und erlebst, dann kommt er dich in dein Leben und dann macht er dich frei von dieser Sünde, von dieser Schuld. Wenn du begreifst, wo sie dich hinführt, was sie mit dir anrichtet, welchen Tod sie fordert, dann willst du nicht mehr mit ihr gehen. Dann willst du nicht mehr an ihr festhalten. Dieser Spruch, sündige hinfort nicht mehr, ist nicht eine gesetzliche Aufforderung, sondern Es ist ein Ruf der Befreiung. Weil Jesus will dich in die Freiheit führen. Vorher war sie gefangen. Nicht nur unter der Anklage, sondern sie war gefangen in ihrer Sünde, in ihrem Lebensstil, in der Zerstörung, den er schon brachte zur damaligen Zeit. Jesus ruft sie auf und sagt, verlasse das Alte, komm, folge mir nach. Ich gebe dir etwas Neues. Das ist das Angebot Gottes heute an dich. Du kannst dich zu seinen Auserwählten zählen. Und dann gilt, wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben, ja mehr noch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Lass unser Herz erfüllt werden mit Liebe und Dankbarkeit. Lass uns erkennen, wer wir sind und wo wir herkommen. Und wer sich für uns stark gemacht hat und eingesetzt hat. Lass uns ihn kennenlernen, dem wir nachfolgen. Und anderen Menschen diese gute Botschaft bringen. Dass Christus nicht gekommen ist, um bloßzustellen, um anzuklagen, sondern um frei zu machen und frei zu sprechen und in die Freiheit zu führen. Herr Jesus, wir kommen heute Vormittag zu dir und ich bin dir dankbar dafür, dass du mir gezeigt hast, wer ich bin, Jesus. So wie du zu der Sünderin in Lukas 7 sagst, wem viel vergeben ist, der liebt viel, Herr. So will ich verstehen, wie viel mir vergeben wurde. Damit ich verstehe, wie sehr du mich geliebt hast. Denn du hast mich zuerst geliebt. Herr, und ich will dich lieben. Ich will dir nachfolgen, in die Freiheit hinein. Ich will diese Anklage und den Fluch und die Verdammnis hinter mir lassen und dir folgen in ein Leben der Freiheit, der Vergebung und der Beziehung zu einem guten Hirten, zu einem liebevollen Fürsprecher, der nicht gegen uns ist, sondern für uns. Und wenn du, Jesus, für uns bist, wer kann gegen uns sein? Herr, und ich möchte dich bitten, dass diese Botschaft, so basal wie sie ist, dass sie in unser Herz hineinfällt. Und dass die Liebe wirkt, Herr. Ich möchte dich bitten für die, die sie vielleicht noch nie gehört haben. Überführe durch deinen Heiligen Geist in deiner Liebe, Herr. Und führe zu neuem Leben. Ich möchte für die bitten, Jesus, die ich schon tausendmal gehört habe. Möge unser Herz doch nicht kalt sein, Herr. Möge es doch nicht so umgeben sein von Fett, dass diese Botschaft nicht durchdringt, sondern Herr, beschneide unser Herz, damit wir dich lieben. Und mehr lieben. Und dir nachfolgen, Herr. Wir danken dir für dein herrliches Evangelium. Wir danken dir, dass du gekommen bist aus dem Himmel, mitten unter uns, um dich zwischen uns und den Ankläger zu stellen. Wir danken dir dafür, dass du deinen Kopf hingehalten hast, um uns ziehen zu lassen. Und ich kann vor Augen sehen, wie du das Kreuz vor Augen hattest, als du diese Frau gehen ließ. Und dachtest, ja, das ist es wert. Die Botschaft heute Morgen ist, dass du es wert bist. Du bist es, diesem Jesus wert. Er hat dich um einen Preis bezahlt und das ist sein eigenes Blut. So viel bist du ihm wert. Amen.